Zwischenstopp. Der Podcast vom Sport Business Magazin. Wir kommen in die Kabine, feiern in der Kabine auch noch. Und ich bin mit meinem Freund, meinem japanischen Fitnesstrainer, mit Masa, bin ich mir schon duschen gegangen und die Spieler haben halt noch ein Radiorennen gehabt und haben gefeiert und dann komme ich mit dem Handtuch raus und springe halt zur Nacht. Ich will es jetzt gar nicht genau erklären. Spring halt in der Kabine herum und schreie halt USA, USA, weiß gar nicht mehr. Und auf einmal steht so ein riesen Monster vor mir mit so einem Horcherl im Ohrwaschel, Anzug, Krawatten. Denke ich mir, was macht denn der? Den habe ich aber noch nicht gesehen bei uns in der Mannschaft. Und auf einmal sehe ich gerade, wie der Joe Biden in die Kabine reinkommt mit seiner Enkelin oder Tochter und ich bin nackt in der Kabine herumgesprungen. Mein japanischer Freund hat mich gleich von hinten zurückgezogen, wieder in die Dusche rein und ich habe mich versteckt. Das war so peinlich.
Zwischenstopp. Mit Friedel und Sieger.
Herzlich willkommen zu unserer 9. Folge des Zwischenstopp. Und willkommen heißen darf ich wie gewohnt auch meinen geschätzten Kollegen Markus Sieger.
Ja, und links neben mir, leider nicht zu sehen für euch, aber wieder mal optisch wie aus dem Ei gepellt, Alexander Friedl.
Wie immer gilt, wir freuen uns über euer persönliches Feedback, Sterne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Das hilft uns, um in Zukunft noch mehr Personen mit unserem Format zu erreichen. Aber nun zu unserem heutigen Gast. Einmal um die halbe Welt. Wien, Bremen, Bayern, Los Angeles. In über 700 Pflichtspielen für Club und Land erzielte unser Gast 151 Tore und lieferte 112 Vorlagen. Die Liste seiner Wegbegleiter, egal ob Trainer oder Spieler, liest sich wie ein Star-Ensemble. Otto Rehhagel, Hans Krankl, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Toni Polster, Mario Basler, Toni Pfeffer, Jürgen Klinsmann und viele, viele mehr. Aktuell ist der Rekordnationalspieler als Trainer aktiv. Und heute nimmt er sich Zeit für einen Zwischenstopp. Wir dürfen dich recht herzlich willkommen heißen, Fußballlegende Andreas Herzog.
Hallo, grüß euch.
Darf man mal klatschen, oder?
Muss man mal. Unbedingt, unbedingt. Andi.
Ich hab schon geglaubt, zuerst du meinst mich, wie du gesagt hast, aus dem Ei gebellt.
Andi, für all die, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen, möchtest du dich in wenigen Sätzen kurz selbst vorstellen?
Ja, ist jetzt schwierig, ich meine. Die jungen Leute kennen mich natürlich nicht mehr so, weil ich doch jetzt schon 55 Jahre alt bin. Bin verheiratet mit meiner Frau Katharina, habe zwei Kinder, in Luca und in Luis, 13 und 16. Die spielen halt auch bei Admira Wacker Fußball. Bin ich stolzer Zuschauer. Manchmal ärgere mich natürlich auch, so wie es als Trainer ist oder bei der eigenen Karriere, wenn es nicht so nach Wunsch verläuft, ist man da halt schon immer ein bisschen mit Emotionen dabei, aber das gehört einfach so. Und wie gesagt, ich war jahrelang aktiver Fußballprofi, mal mehr erfolgreich, mal weniger erfolgreich. 103 Länderspiele für Österreich, der Toni Polster hat gesagt, 3 gute und 100 schlechte. Und ich glaube, ganz so schlimm war es nicht. Also es war schon hin und wieder ein bisschen was Gutes aufgegangen. Und dann habe ich den Trainerlaufbahn eingeschlagen in Österreich, in Amerika bei US Soccer. Dann war ich in Israel bei Admira Wacker und jetzt bis vor kurzer Zeit auch Assistenztrainer beim Jürgen Klinsmann in Südkorea.
Bevor wir zu deinen Stationen dann im Detail kommen, wollen wir jetzt noch ein bisschen über deine Spielerkarriere sprechen, die ja auch sehr, sehr erfolgreich war. Und wenn man sich deine Trophäensammlung anschaut, ist es wirklich beeindruckend. Du hast mit dem SK Rapid Wien den Cupsieg geholt, bist österreichischer Meister geworden. Dann Werder Bremen ebenfalls Meister, zweimal DFB-Pokalsieger, zweimal den Supercup, beim FC Bayern UEFA-Cup-Sieg und darüber hinaus individuell hast du 1992 die Auszeichnung zum Fußballer des Jahres bekommen. Was bedeuten diese Auszeichnungen dir rückblickend und was war vielleicht für dich der schönste Erfolg?
Ich glaube, für mich persönlich war der wichtigste Erfolg, glaube ich, nach Deutschland gekommen bin in meinem ersten Jahr von Rapid Wien zu Werder Bremen. Der Meistertitel, weil ich einfach von einer Liga, sagen wir der österreichischen Liga, die in Deutschland ja doch immer belächelt worden ist, bin quasi nach Bremen gekommen, so der Spitzname oder der Eindruck war der Schluchtenscheißer ist da, also die haben mich jetzt gar nicht so irgendwie als Fußballspieler wahrgenommen, habe extrem eine hohe Ablöse gekostet und bin dann mit Werder im ersten Jahr Meister geworden, bin in Deutschland bei der Wahl zum Fußballer des Jahres am zweiten Platz gekommen, das war damals überhaupt noch nie der Fall, dass ein Legionär Ausländer so weit vorne platziert ist und das hat meiner Persönlichkeit eigentlich den meisten Schub gegeben. In einer Top-Liga mit der Mannschaft erfolgreich zu sein, mit, für mich persönlich erfolgreich zu sein. Also war für meine persönliche Karriere, weitere Karriere, denke ich, wichtig oder das Wichtigste. Aber klar, die ersten Titel mit Rapid Wien, wenn du mit 18, 19 Jahren da mal ein bisschen mitspielst und ich habe damals noch nicht so viel beigetragen wie dann zu meiner Zeit bei Werder, ist das schon auch fantastisch. Und ich war, meinen ersten Meistertitel habe ich erlebt auf der Ersatzbank am Samstag, am Nachmittag. Und am Montag habe ich Matura gehabt. Das muss man sich heutzutage alles irgendwie vorstellen. Und dann bin ich mit meinen Eltern nach Essen gegangen, war natürlich überglücklich. Ich meine, Meistertitel mit Rapid Wien, auch wenn ich jetzt noch nicht selber so viel dazu beigetragen habe, aber trotzdem war es für mich eine wahnsinnig coole Zeit. Und meine Mutter hat mich erinnert und hat immer gesagt: Pass auf, Andi, du hast übermorgen in der Handelsakademie die Matura, du musst dich schon ein bisschen konzentrieren. Und dann haben die Mitspieler auch immer gesagt, am Abend gehen wir noch feiern. Ich meine, Meistertitel ist ja schon was Besonderes. Und dann bin ich nach Wien rein in so eine Nobel-Diskothek, wollte man feiern. Und ich war 17 oder 18 und komme hin und sage, und der Türsteher sagt, was willst denn du da, Bub? Und ich sage, nein, ich gehöre zu Rapid, ich möchte da mitfeiern. Sagen, das kann ja jeder sagen, schlechte haben. Und dann bin ich, statt bei der Rapid-Meisterfeier, bin ich heimgegangen. War jetzt für den Abend nicht so lustig, aber es hat mir wahrscheinlich in Bezug auf die Matura hat mir dann geholfen, weil ich doch besser ausgeschlafen war. Also man sieht, im Leben ist oft passiert was, wo man am Anfang vielleicht nicht so glücklich ist und dann kann es sich zum Positiven auswirken und das ist halt auch eine Lebensgeschichte gewesen.
Das ist angesprochen, herrliche Anekdote. Deine erste Außenstation war ja der SV Werder Bremen. Genau. Und dann 3 Jahre später bist du dann zum großen FC Bayern München gewechselt. Ist da für dich ein bisschen ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen und hat es da auch sowas wie ein Einstand-Ritual gegeben?
Ja, Kindheitstraum. Mein Vater war früher ein sehr guter Fußballer und da habe ich öfters zugeschaut als kleiner Bub. Dann war zum Beispiel Wacker Innsbruck in der Südstadt. Mein Vater dann bei Admira Wacker gespielt und dann sind die Innsbrucker nach dem Spiel in der Dunkelheit mit dem Bus heimgefahren und das war für mich als 4-, 5-, 6-Jähriger habe ich mir gedacht, pfah, das muss jetzt cool sein. Die fahren da quer durch Österreich mit dem Bus. Vielleicht kann ich ja mit dem Fußball fliegen. Das war eigentlich mein Traum, dass ich fliege. Mittlerweile mit meinen Stationen, mit Südkorea, USA, hasse ich das Fliegen. Also da sieht man, wie sich die Träume heute halt verschieben vielleicht. Fakt ist, dass wenn du die Möglichkeit kommst, bei so einem Top-Club wie Bayern München zu spielen und einen Vertrag zu kriegen, ist das schon ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Keine Frage, ich habe damals eben nicht genau gewusst, was mich erwartet. Das war schon ein Riesenunterschied zwischen Werder Bremen, das war ein familiär geführter Verein, jetzt nicht so ein medialer Druck. Und dann kommst du zu Bayern, wo einfach nur Erfolg, Erfolg, Erfolg und auch ein beinharter Konkurrenzkampf gewirkt hat. Und da war ich am Anfang ein bisschen zu ruhig, zu schüchtern und da habe ich am Anfang Fehler gemacht, habe auch nie meine Leistung so geboten wie in den anderen Stationen, habe auch nicht so selbstsicher gewirkt und gespielt, weil ich einfach auch neben einer Ansammlung von Weltstars gespielt habe und da war ich vielleicht ein bisschen zu ehrfürchtig am Anfang.
Um auf FC Bayern nochmal zu sprechen zu kommen, es war auch die Zeit, als der Begriff FC Hollywood dann so langsam praktisch immer gängiger wurde.
Nicht zu Unrecht.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Gerechtfertigt?
Ja, absolut. Also es war schon für mich was, ich bin von einem ins andere gekommen, aber von wie ich gesagt habe, von einem Verein, wo es, wenn es einmal Probleme gegeben hat, wurscht, ob das jetzt familiär war, sportlich, da haben alle zusammengeholfen und dann kamst du eben zu Bayern München, wo eigentlich, 18 oder 20 Superspieler waren, jeder kämpft um seinen Platz, dann ist natürlich auch die Medienlandschaft, wo der eine oder andere Spieler gute Connections gehabt hat, vielleicht sogar ein Konkurrent von mir und dann habe ich am Anfang gespielt, war Stammspieler, eben auch bei Otto Rehhagel, der ist von Werder Bremen auch damals zu Bayern München gewechselt und wir haben die ersten 7 Spiele am Stück gewonnen, war ein neuer Startrekord und ich bin immer total von den Medien verrissen worden, habe dann gehabt bei einem Sieg schon die Bildnote 6, das hat geheißen, hat das Geld nicht verdient, das heißt in Bremen kriegt wahrscheinlich, wenn du 8-0 verloren hast bei einem Heimspiel, da waren halt andere Maßstäbe und da war ich nicht hart genug zu mir, aber auch nicht hart genug zu meinen Mitspielern, dass ich mich da ein bisschen radikaler, brutaler zu Wehr gesetzt hätte. Das muss ich mir im Nachhinein einfach selber angreifen.
Hart genug ist ein gutes Stichwort. Es gibt keinen Jahresrückblick, der mit Bayern und Andi Herzog zu tun hat, ohne auf die Szene zu sprechen zu kommen, als dich Oliver Kahn einmal gepackt hat. Das war ein Spiel beim VfB Stuttgart und hat dich im Strafraum so richtig durchgeschüttelt. Wie blickst denn du heute auf die Szene eigentlich zurück und habt ihr euch jemals ausgesprochen, was diese Szene betrifft?
Nein, ich habe mir vor dem Spiel beim Aufwärmen gesagt, du Oli, ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Nackenwirbel. Hat er gesagt, pass auf, ich werde das so nach 30 Minuten nochmal einrichten, den Wirbel halt rein. Nein, Spaß beiseite, das war halt schon auch ein Zeichen für mich, ich habe einen Fehler gemacht. Also ich habe einen Ballverlust gehabt in der eigenen Hälfte und das war eben beim Spiel in Stuttgart. Und dann kommt ein Angriff von Stuttgart über die rechte Seite, eine Flanke von Giovanni, also auf den Giovanni Elber, damals super Torjäger vom VfB Stuttgart, und der köpft von 5 Meter daneben. Und ich bin halt zurückgesprintet, wollte noch retten, was zum Retten geht, und drehe mich um und denke mir, boah, jetzt habe ich Glück gehabt. Zum Glück ist der Ball nicht ins Tor gegangen. Das hätte mir in meiner Situation noch gefällt, den Fehler zum Tor vom Elber. Und wie ich rausrenne aus dem Strafraum und eigentlich gerade ein bisschen ein Glücksgefühl gekriegt habe, weil der die Chance vergeben hat, bumm, hat es mich von hinten einmal richtig durchgeschüttelt, ist der Ole gekommen. Und der hat mir halt die Meinung geeigt und er war über ehrgeizig. Es war natürlich auch, eigentlich ist es eine Katastrophe, weil wenn es vor 60.000, 70.000 Spieler so bloßgestellt wirst, ist das dann nicht okay. Und dann war in der Kabine ja, waren auch noch ein paar Situationen, wo ich hingegangen bin und habe gesagt, pass auf, Oli, jetzt brauchst du mich beim Training nie wieder berühren oder ausschauen, weil sonst bracke ich da einmal an, so im Wiener Dialekt. Nicht? Und dann ist der Otto Rehhagel gekommen und hat gesagt, Andreas, ist gut in der Halbzeit, Sie sind ausgewechselt, Sie können erinnern bleiben. Dann ist der Uli Hoeneß und der Rummenigge gekommen in die Kabine, die haben mich auch noch beschimpft. Also es hat schon lange einmal gehört, dass mich einer einmal da ein bisschen durchbeutelt oder einmal herfotzt. Und ich weiß noch ganz genau wie heute, hinter mir war das Ermüdungsbecken, also das Warmwasserbecken, und da ist der Didi Hamann schon drin gesessen, weil der hat die rote Karte bekommen nach 20 Minuten oder irgendwas. Und der ist drin gesessen und ich bin halt von einer Watschen in die nächste getammelt und ausgewechselt auch noch. Habe die Bayern-Dress angehabt, die Stollenschuhe noch, und habe gesagt, wisst ihr was, legt mich eigentlich alle am Arsch, und bin einen Meter nach hinten gegangen und habe mich mit der Dresse und mit den Schuhen zum Didi ins Warmwasserbecken gehabt. Und das war für mich eigentlich das Ende bei Bayern, wo ich gewusst habe, okay, nein, da wäre ich nicht glücklich, das ist nicht meine Welt, und darum bin ich dann im Sommer auch wieder zurück zu Werder Bremen gegangen im Tausch mit Mario Basler, und da war ich ewig, ewig dankbar, dass das wieder geklappt hat. Das war wieder quasi meine zweite Heimat in Bremen, habe ich mich extrem wohl gefühlt und war die schönste Zeit.
Jetzt hast du auch, um nochmal einen Sprung zu machen, aber die Anekdote ist natürlich eine Sensation, also vor allem das, was dann auch noch im Warmwasserbecken dann mit Didi Hamann passiert ist. Aber du hast ja tatsächlich auch mit wirklich vielen Weltstars auch zusammengespielt und auch mit Trainerlegenden zusammengearbeitet. Gibt es welche, sowohl Spieler als auch Trainer, die dich bis heute ganz besonders beeindruckt haben, vielleicht sogar geprägt haben?
Ja, das schon. Ich meine, auf der einen Seite, als Spieler bist du ja auch ein bisschen von den Trainern abhängig, dass dir das Vertrauen geben. Aber wenn du ein guter Spieler bist, wenn du selbstbewusst bist, wenn du einen Charakter hast und auch Verantwortung gerne übernehmen willst am Spielfeld, schon in jungen Jahren, ist es einfach so, dass du dann einfach nur einen Trainer brauchst, der dich dann spielen lässt. Ich bin mit 19 Jahren eben von Rapid, wo ich dann nicht so viel gespielt habe als Junger, weil die Mannschaft einfach toll war, Meistertitel und so, bin ich ein halbes Jahr zu Vienna gekommen. Und da war der Ernst Dokobil, der hat mich schon als kleiner Bub gekannt von Admira Wacker, vom Nachwuchs. Und dann war die erste Besprechung und ich war halt bei Rapid Ersatzspieler oder im Kader, nicht im Kader. Und dann bei Vienna das erste Meisterschaftsspiel, ich war in der Stammformation, und auf einmal sagt der Ernst Dokobil zu mir, Andi, was soll ich dir sagen? Ich habe schon eine Riesenfreude gehabt, wenn ich da als kleines Kind zugeschaut habe beim Fußballspielen. Jetzt bist du der Gleiche, geh raus und spielst einfach her. Und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht. Jetzt war ein, zwei Jahre bei Rapid, wo du als Junger, der jede Situation erkämpfen hast müssen. Also klar, Konkurrenzkampf war auch groß. Und dann kommst du zu einem Trainer, der da sowas sagt, und ich bin rausgegangen, wir haben das erste Spiel gewonnen, also das erste Spiel unentschieden, ich habe das Tor geschossen, zweites Spiel gewonnen, Siegestor, drittes Spiel gewonnen, Siegestor, und beim vierten Spiel war er auf einmal in der Nationalmannschaft. Da sieht man, wie schnell das damals gegangen ist. Und da sind halt schon ein paar Trainer, so Ernst Dokobil, dann auch der Hans Krankl, ich vergiss jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber absolut prägend war dann der Otto Rehhagel bei Werder Bremen. Und auch im Nationalteam der Josef Hickersberger, der mich heute halt nach dem vierten Meisterschaftsspiel schon in die Nationalmannschaft geholt hat. Ich war ja dann Jahrzehnte später beim Josef Hickersberger Assistenztrainer bei der Europameisterschaft. Und da hat er mir dann die ganzen Geschichten erzählt. Er hat mich nach vier Spielen in der Bundesliga in die Nationalmannschaft geholt. Und dann hat er müssen 4 oder 5 A4 Seiten Bericht schreiben für den damaligen ÖFB-Präsident Beppo Mauhardt, warum er mich schon jetzt einberufen hat. Und er hat sich auch beim Wiener Trainer, beim Ernst Dokobil, erkundigt, hat gesagt, was ist mit den Jungen, ist er gut?
Und der Dokopil hat gesagt, schmeiß einmal rein ins Wasser, der Bub wird schon schwimmen. Und das war halt mein Länderspieldebüt in Griechenland mit Toni Pfeffer, mit dem habe ich dann jahrelang in der Nationalmannschaft mehr oder weniger erfolgreich gespielt. Nein, wir haben schon zweimal für eine Weltmeisterschaft uns qualifiziert, das war cool. Waren natürlich auch ein paar negative Ausreißer dabei, wie das 9-0 in Spanien, wo der Toni dann in der Halbzeit gesagt hat, bei 0-5, naja, hoch werden wir die Partie nicht mehr gewinnen. Ich meine, jetzt kann man darüber lachen, damals war es natürlich alles andere als lustig.
Ja, absolut. Ich glaube, Olli Kahn würdest du auch verzeihen, dass du ihn jetzt gerade nicht erwähnt hast, als prägende Person.
Nein, aber ich habe mit Olli, wir haben uns dann ausgesprochen, keine Frage, und er hat gesagt, Andi, bleib bei Bayern, weil das erste Jahr bei Bayern ist für jeden neuen Spieler, vor allem auch für einen Ausländer, man als Österreicher, Deutschland ist bis jetzt nicht so, ist nicht so viel sprachlicher Unterschied von der Mentalität an. Aber das erste Jahr ist für jeden Spieler total schwierig und im zweiten Jahr werde ich mich durchsetzen. Und ich habe gesagt, Olli, dass mir gerade du das sagst, als Einziger, dass ich bleiben soll, finde ich total nett von ihm. Aber wenn das zweite Jahr noch einmal so verlaufen wäre wie das erste Jahr, würde ich jetzt nicht hier sitzen, sondern wäre irgendwo in einer Nervenheilanstalt.
Ja, dann sind wir mal froh, dass du hier sitzt, auf alle Fälle. Einen anderen, den du aber in der Bayernzeit kennengelernt hast, mit dem du dann später eben auch sehr erfolgreich zusammengearbeitet hast und viel ist Jürgen Klinsmann. Ja. War das bei euch von Anfang an so eine Beziehung, wo die Chemie einfach gestimmt hat oder hat sich das auch erst
hinwickeln? Das hat sich dann eigentlich alles erst entwickelt. Der Jürgen war ja bei Bayern auch so ein bisschen der Einzelgänger, absoluter Superstar. Und ich habe schon auch von ihm profitiert, er vielleicht von mir auch, von meiner Spielweise, weil er war so ein Nummer 10, der Tore vorbereitet hat und habe ihm auch das eine oder andere Tor aufgelegt. Und dann mit Fortdauer der Zusammenarbeit bei Bayern sind wir uns halt immer näher gekommen und haben uns auch gegenseitig geschätzt. Und dann Jahre später, wie er nach Amerika gezogen ist, seine Karriere beendet hat, hat er mir auf einmal angerufen, ob ich nicht noch in die MLS nach Los Angeles kommen möchte, Fußball spielen. Und das war eigentlich für mich eines der schönsten Dinge, was passieren hat können, weil in Los Angeles seine Karriere zu beenden, wenn du jeden Tag in der Früh fährst bei 25 Grad durch eine Palmenallee in ein wunderschönes Stadion, herrliche Trainingsplätze. Also für das bin ich Jürgen ewig dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat. Und schlussendlich hat sich dann auch noch weiterentwickelt, dass ich dann mit ihm 5 Jahre für US Soccer als Trainer tätig war, Assistenztrainer beim Jürgen und auch fürs Olympiateam war ich Cheftrainer. Also das war eine fantastische Zeit. Also ehrlich, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich würde irgendwo in der deutschen Bundesliga einen Verein trainieren können sofort, ich müsste aber die 5 Jahre Amerika zurückgeben und das hätte ich nicht erlebt, hätte ich sagen, wisst ihr was, danke, tschüss, nein, das möchte ich nicht missen. Wegen nichts würde ich das missen wollen.
Und wir kommen gleich nochmal auf Nationalmannschaft und die Zusammenarbeit zu sprechen. Aber vorher schauen wir uns nochmal die Anfänge deiner Trainerkarriere ein bisschen an.
Du hast ihn vorher schon angesprochen. Josef Hickersberger hat dich ja im Jahr 2005 zum ÖFB geholt. Als Co-Trainer hast du unter anderem auch die Heim-Europameisterschaft miterlebt. Was hast du rückblickend aus dieser Zeit insbesondere mitgenommen?
Es war einfach eine Lernphase für mich. Da war ich noch mehr Spieler als Trainer. War eigentlich der zweite Assistenztrainer, weil Teamchef war Josef Hickersberger, seine rechte Hand war der Peter Persides, auch ein super Trainer, super Typ. Und ich war halt dabei und es war so auch, glaube ich, ein kleines Dankeschön von Hickersberger, weil wir im Nationalteam und dann auch bei Rapid als Clubtrainer haben wir gut zusammengearbeitet. Und wie gesagt, das war für mich ein Startschuss, wo ich dann auch in die Trainerausbildung reinkommen bin. Und das war schon ein Lernprozess, weil zwischen Spieler und Trainer ist ein Riesenunterschied. Und ich bin ja dann auch kurzfristig immer wieder als Nachfolger von Hickersberger gehandelt worden, dann vielleicht sogar von Brückner. Und damals war ich immer enttäuscht, wenn mir anderer genommen ist. Jetzt im Nachhinein muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich damals noch nicht genommen worden bin oder dass ich den Teamchefposten nicht bekommen habe, weil da wäre ich noch gar nicht reif gewesen. Das ist schon ein Riesenunterschied und das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren also mit meinen Trainertätigkeiten da sicherlich einen Reifeprozess gemacht. Und eine kurze Anekdote noch. Wie gesagt, das war das Entscheidungsspiel bei der Europameisterschaft gegen Deutschland. Josef Hickersberger hat irgendeine Diskussion mit Jogi Löw und beide Trainer kriegen die rote Karte. Und der Peter Persides ist unten gesessen auf der Ersatzbank, also rechte Hand vom Hickersberger. Und ich bin oben gesessen quasi und haben mir von oben immer alles angeschaut. In der Kabine bin ich runtergegangen und habe so meine Eindrücke halt gesagt, weil man von oben ja viel besser sieht. Ne? Und auf einmal kriegt der Josef Hickersberger die rote Karte und auf einmal kommt der Generalsekretär, der Gigi Ludwig, zu mir und sagt, Andi, geh sofort runter, du musst das Spiel jetzt fertig coachen. Weil der Peter Persidis ist ein super Typ, aber der ist so ruhig. Und ich muss da runter und muss den halt unterstützen mit meinen Emotionen, mit meiner Leidenschaft. Und ich habe mir gedacht, ja, bist denn du wahnsinnig? Ich kann nicht mein erstes Spiel an der Linie gehen. Die letzten 60 Minuten gegen Deutschland, was um alles geht. Also da hätte ich mich bald von der Tribüne runtergehauen. Und dann ist auch UEFA-Delegierter gekommen und hat gesagt, nein, ich darf nicht. Weil wenn du von Beginn an nicht unten, also auf der Ersatzbank sitzt, darfst du nachträglich nicht runter.
Aber warst du schon auf dem Weg?
Ich war schon am Weg runter. Und zum Glück ist er gekommen, muss ich da ehrlich sagen. Jahrzehnte danach kann ich ehrlich sagen, ich war froh, dass mir der UEFA-Delegierter nicht runterlassen hat.
Unglaublich. Du bist dann später auch Cheftrainer des U21-Teams, ja, des ÖFB geworden. Unter anderem hast du David Alaba und Marko Arnautovic dort trainiert. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit und hat man das damals schon gesehen, dass die zwei ja eine Weltkarriere vor sich haben?
Nein, ich muss sagen, das war nach dem Assistenztrainer-Job beim Nationalteam für mich ein absoluter Traum. Weil du spielst mit den Besten, also du trainierst die besten jungen Spieler, wo man bei einem oder anderen schon gesehen hat, na, boah, die haben eine absolute Qualität, so wie du jetzt erwähnt hast, Arnautovic, Alaba. Und was aber für mich noch schöner ist, dass der eine oder andere Spieler, wo du als Trainer siehst, okay, der hat einen riesen Ehrgeiz, aber das wird sich wahrscheinlich nicht ausgehen, weil als ehemaliger Spieler hast du ja ein Gefühl dafür, mit deinen Kollegen, was du gespielt hast. Und wenn du dann falsch legst, also da waren zwei, drei Spieler dabei, wo ich mir gedacht habe, das österreichische Bundesliga allemal, aber Nationalspieler oder irgendwo im Ausland als Spieler tätig sein, also das wird schwer, das glaube ich eher nicht und da bin ich halt falsch gegangen und für die freut es mich eigentlich am meisten, weil bei Arnautovic und Alaba, bei aller Liebe, da hat ja jeder gewusst, dass die eine Karriere machen werden. Eine super Karriere, dass es mit Alaba natürlich so überragend ist, hat man auch nicht unbedingt erwarten können, weil für einen Österreicher ist das schon ein Wahnsinn, was der jetzt seit über einem Jahrzehnt alles abliefert. Ne?
Hast du Hoffnung, dass Alaba so nach seinem Kreuzbandriss so an alte Form wieder kommen kann?
Absolut, ich glaube, der ist da in den letzten Jahren das Nonplusultra im österreichischen Fußball, aber für die Europameisterschaft wird es ziemlich eng, weil ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob Real Madrid das gut heißen würde, wenn er gerade wieder fit wird und dann geht er in so ein Turnier, ein ganz wichtiges Turnier, wo du einfach 100% marschieren musst und reinhauen musst. Ob er dann schon so weit ist, das kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist von fern, aber es wäre super für die österreichische Nationalmannschaft, wenn er wieder mithelfen könnte, wenn er seine Qualität ausspielen könnte, wenn er aber davor keine Matchpraxis hat oder nicht richtig in Schuss ist, dann kann es natürlich auch ein bisschen ein Bumerang sein.
Ja. Lass uns einmal in die USA schauen, haben wir vorhin schon ganz kurz mal angesprochen. Ja. 2011 bis 2016 warst du 5 Jahre lang Assistent vom Jürgen Klinsmann. Ja. Wie es dazu gekommen ist, hast du schon ein bisschen auch angedeutet, dass er dich damals auch kontaktiert hat. Ich habe 2013, man kann sogar sagen, du bist eigentlich ein Erfolgstrainer, da habt ihr einen Goldcup gewonnen, da warst du nicht der Cheftrainer und Jürgen Klinsmann war aber gesperrt. Genau. Das heißt, du warst dann unten an der Linie. Hast du ein bisschen gefoppt auch deswegen und war es vielleicht auch einer der schönsten Titel?
Ja, also 5 Jahre nach der Geschichte, was ich gerade erzählt habe mit Österreich gegen Deutschland, wo ich mir noch quasi in die Hosen gemacht habe, da bin ich dann am Weg zum Stadion, hat der Jürgen gesagt, pass auf Andi, du bist jetzt der Cheftrainer, weil ich bin gesperrt, ich darf nicht mehr in die Kabine rein. Hat es mich schon einmal kurz durchgeschüttelt, weil das ist jetzt nicht Österreich gewesen, wo du eine Besprechung machst auf Deutsch oder in den, so wie der Schnabel halt ist, wo du so sprichst. Nein, dann bin ich in die Kabine rein, habe dann alles auf Englisch machen müssen. So, aber mit den Amerikanern war es eh nicht schwer, weil die haben so eine Siegesmentalität, das war einfach super, das nur ein bisschen pushen müssen. Dann haben wir das Spiel 1-0 gewonnen und das war für mich halt eine glückliche Fügung, dass der Jürgen gerade fürs Finale gesperrt war. Und für mich war es eine schöne Geschichte, aber trotzdem ist ja klar, dass der Jürgen da der Chef war und dass er den Titel geholt hat. Aber wir haben schon jetzt im Nachhinein auch immer wieder drüber geflaxt, weil er ist im Semifinale gegen Honduras ausgeschlossen worden, weil die damals 3-1 geschossen war, das Spiel erledigt und die Honduraner haben hingetreten auf unsere Spieler. Also die haben gewusst, sie sind ausgeschieden und wollten ein paar von uns verletzen. Und da sind wir halt immer aufgesprungen und haben mit dem Schiedsrichter halt ein bisschen emotional gestikuliert. Und der Jürgen springt auf und der Schiedsrichter gibt wieder ein schweres Foul nicht. Und der Jürgen nimmt den Ball und haut ihm so im Boden rein und wird deswegen ausgeschlossen. Und danach hat er gesagt, pass auf Andi, wir machen das jetzt so. Und ich habe auch gesagt, Jürgen, das darf nicht mehr passieren, dass der Chef ausgeschlossen wird. ab jetzt mache ich den ganzen Blödsinn. Ich schimpfe den Schiedsrichter, ich gehe die Linienrichter an, ich mache, was immer du willst. Ich habe nur eine Bedingung, hat er gesagt, ja, welche? Habe ich gesagt, die Strafe muss der Verband übernehmen, aber das zahle ich nicht aus meinem Privatkasse. Hat er gesagt, ja, das machen wir.
Ihr habt 2014 die WM in Brasilien erreicht, was ja auch schon ein großartiger Erfolg ist. Und angeblich kam es damals zu einem besonderen Treffen mit dem heutigen US-Präsidenten, mit Joe Biden. Stimmt das?
Ja, also zuerst einmal diese Weltmeisterschaft war absolut das Highlight in meiner Karriere. Wir haben eine Wahnsinnsgruppe gehabt mit Deutschland, die sind dann Weltmeister geworden. Portugal mit einem Ronaldo im besten Alter und Ghana wahrscheinlich einer der besten Mannschaften aus Afrika. Und wir haben auch eine sehr gute Mannschaft gehabt. Wir haben im ersten Spiel Ghana besiegt. Und wir haben gewusst, dann geht es gegen Portugal und gegen Deutschland. Also wenn wir gegen Ghana nicht gewinnen, wird es wahrscheinlich brutal schwer. Und wir haben sehr gut angefangen, haben gleich 1-0 geführt. Dann hat sich unser bester Spieler, der Clint Dempsey, haben sich das Nasenbein gebrochen und der hat nicht mehr atmen können. Und der Junge hat gesagt, Clint, du musst weiterspielen. Bleib halt nur vorne stehen, das ist alles okay. Die anderen sollen rennen, wir brauchen dich. 10 Minuten später oder 20 Minuten später hat sich der zweite Superstürmer, der Josie Altidor, verletzt. Muskelfaserriss haben wir tauschen müssen. Und dann war halt zweite Halbzeit Ghana viel besser. Und das ist jetzt der Unterschied, den möchte ich schon mal erklären, zwischen österreichischer Mentalität und deutscher Siegesmentalität. Also zweite Halbzeit war es ein Sturmlauf von Ghana. Und das war die 60. Minute. Wir führen immer noch 1-0 und ich habe immer auf die Uhr geschaut und mir gedacht, bitte, wenn das Spiel schon aus wäre, das wäre ein fantastischer Start. 70. noch immer 1-0. Ghana immer besser geworden, wir nur mehr verteidigt. Und was war denn das? 75. oder in der 80. Minute hat Ghana ausgeglichen und jeder im Stadion hat sich gedacht, also entweder geht das Spiel unentschieden aus oder wir verlieren noch, weil Ghana in der zweiten Halbzeit viel besser war. Die sind einfach, die haben nichts mehr zum Verlieren gehabt, der Rückstand, haben volles Risiko genommen. Und ich bin gesessen auf der Satzbank und habe gedacht, nein, jetzt 10 Minuten Verschluss, den Gegentreffer, schade, aber vielleicht halt unentschieden, haben wir dann auch noch eine Chance. Und der Jürgen dreht sich um, kommt von der Seitenlinie retour und sagt, überhaupt kein Problem, wir gewinnen das Spiel. Ich habe mit Riesenaugen angeschaut, haben wir gedacht, Entschuldigung, hast du die letzten 30 Minuten nicht angeschaut? Wir schwimmen, ist ein Wahnsinn. Jedenfalls machen wir dann einen Austausch, bringen einen Rechtsaußen rein, der flankt. Die Flanke wird abgeblockt, Eckball für uns und in der 87. Minute schießt der John Anthony Brooks das Siegestor. Das Spiel 2-1 gewonnen. Riesenfeier, wir sind alle auf den Haufen gelegen und dann kommt der Jürgen einmal zu mir und sagt, Jürgen, bitte, ich hätte jetzt nur eine Frage, das musst du mir aber jetzt ehrlich erklären. Sagt er, was ist, Andi? Sage ich, es hat im Stadion kein Mensch geglaubt, dass wir das Spiel irgendwie gewinnen können nach dem 1-1. Du warst der Einzige, der gesagt hat, kein Problem, das Gegentor, wir gewinnen das Spiel. Hast du das wirklich geglaubt? Sagt er, ja, sicher. Und er muss das also fühlen, weil die Spieler spüren das. Das kannst du ja nicht jetzt irgendwie einreden und hast selber nicht den Glauben dran. Und da habe ich mir gedacht, bist du narrisch. Jetzt weiß ich den Unterschied zwischen deutscher Erfolgsstory, weil der Weltmeister, der Europameister, der in jedes Spiel geht und dran glaubt, Entschuldigung, dass er gewinnt, oder wie ein Österreicher, wo man halt hin und wieder kleine Erfolge gefeiert haben. Nicht? Und das war für mich schon auch sehr, sehr lehrreich. Und jetzt kommen wir wieder auf den jetzigen Präsidenten zurück, Joe Biden. Wir kommen in die Kabine, feiern in der Kabine auch noch. Und ich bin mit meinem Freund, meinem japanischen Fitnesstrainer, mit Massa, bin ich mir schon duschen gegangen und die Spieler haben halt noch ein Radiorennen gehabt und haben gefeiert und dann komme ich mit dem Handtuch raus, Handtuch am Rücken und springe halt zur Nacht. Ich will es jetzt gar nicht genau erklären. Spring halt in der Kabine herum und schreie halt USA, USA, weiß gar nicht mehr. Und auf einmal steht so ein riesen Monster vor mir mit so einem Horcherl im Ohrwaschel, Anzug, Krawatten. Denke ich mir, was macht denn der? Den habe ich aber noch nicht gesehen bei uns in der Mannschaft. Und auf einmal sehe ich gerade, wie der Joe Biden in die Kabine reinkommt mit seiner Enkelin oder Tochter. Und ich bin nackt in der Kabine herumgefahren. Mein japanischer Freund hat mich gleich von hinten zurückgezogen, wieder in die Dusche rein und ich habe mich versteckt. Das war so peinlich. Das war eigentlich das einzige Schlechte an den Sieg gegen Ghana.
Ich glaube, dass eigentlich die meisten, die diesen Podcast gerade hören, die stehen gerade im Auto am Seitenstreifen. Da kannst du ja nicht mehr fahren, wenn
nein,
du das hörst.
Ich möchte nur ehrlich zu sagen, es ist alles wahr, was ich erzähle. Ja. Das wird man mir nicht abnehmen. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es der Job werden ist.
Sollen wir den Block USA am besten ganz kurz abschließen? Was verbindet dich heute noch mit USA und könntest du dir vielleicht sogar einen Trainerjob dort noch vorstellen?
Ja, das ist für mich mit den Spielern dort zu arbeiten, hat extrem viel Spaß gemacht. Das Land taugt mir total, weil es extrem vielfältig ist und auch wunderschöne Flecken hat. Also das könnte man schon alles vorstellen, keine Frage.
Wir gehen von den USA zu Israel. Im Jahr 2020 hat dich damals der langjährige ÖFB-Sportdirektor Willi Rutensteiner dort zum Cheftrainer gemacht. Es war deine erste Position als Cheftrainer. Welche Erinnerungen hast du an die Zeit und was hast du dort besonders gelernt?
Ich möchte auch von Beginn an anfangen. Der Willi Rutensteiner ruft mich an und er hat mir ein, zwei Mal, war ich auch in der sportlichen Findung für einen österreichischen Nationaltrainer. Und da war ich auch immer einer der Kandidaten und es ist halt immer meistens, oder ist immer der andere genommen worden. Und dann ruft mir der Willi an, ich habe seine Nummer eingespeichert und wir haben ein, zwei Jahre oder länger keinen Kontakt gehabt, weil er in Amerika zwischendurch war. Da haben wir gedacht, was macht jetzt der Willi? Vielleicht braucht er von irgendeinem Trainer die Telefonnummer, weil ich gewusst habe, er ist in Israel. Und auf einmal sage ich, hallo Willi, wie geht's? Ja, Herzl, hallo. Könntest du dir vorstellen, dass du in Israel Teamchef wirst? Und ich eigentlich glaube, der braucht eine Nummer. Sage ich, ja. Sagt er, na komm mal runter. Und dann bin ich runtergeflogen, haben wir Verhandlungen geführt und ich muss sagen, es war eine super Zeit, weil der Willi ist genauso fußballverrückt wie ich. Ich habe im 10. Stock gewohnt, im gleichen Gebäude am Meer, er im 12. Stock. Und wenn wir alleine waren, ist, glaube ich, von 2/3 des Tages nur über Fußball diskutiert worden, über Taktik und hin und her. Also es war eine wunderschöne Zeit, die leider halt dann durch den Start von Corona zu Ende gegangen ist.
Du hast dort aber auch sensationelle Erfolge gefeiert. Unter anderem kann ich mich auch sehr, sehr gut noch an den 24. März 2019 erinnern. Damals EM-Qualifikation, wo ihr mit Israel Österreich sensationell mit 4:2 geschlagen habt. Ist das dein bisher größter Erfolg als Cheftrainer und hast du seitdem auch ja, als Trainer eine andere mediale Wahrnehmung in Österreich?
Nein, das war halt ein besonderes Spiel. Ich meine, du spielst gegen dein Heimatland und ich bin ja in Israel als bei meiner Präsentation oder bei meiner ersten Pressekonferenz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Die Leute haben mich alle angeschaut, weil ich, was weiß ich, 15 Jahre davor die einzige Chance, die Israel jemals gehabt hat, sich für eine Endrunde zu qualifizieren, habe ich in der 93. Minute mit einem Freistoßtor vernichtet. Also die erste Pressekonferenz war für mich quasi nur wie ein Überleben. Aber was so wie ich halt bin, die haben gleich die erste Frage war, Mr. Herzog, erinnerst du dich noch an das Tor, was du uns geschossen hast? Du hast uns quasi das Herz rausgerissen. Sage ich, ja, man dachte nicht, wenn nichts zum Verlieren, gehst offensiv an die Sache rein. Sage ich, ja, ich habe genau gewusst, dass die Frage kommt, aber warum fragt es mich nicht, wie ich mal in Israel 5-0 verloren habe? Da habt ihr auch mir das Herz ein bisschen rausgerissen, weil das war schon für Österreich eine Blamage. Und dann war so die erste Pressekonferenz, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich habe damals als Spieler der österreichischen Nationalmannschaft Kapitän das Beste für mein Land gemacht, jetzt bin ich Trainer von Israel und verspreche euch, dass ich alles unternehme, dass ich das irgendwie wieder gut machen, dass wir sie wirklich vielleicht einmal zum ersten Mal qualifizieren. Dann haben wir in der Nations League sehr gut performt, waren dann quasi noch in den Playoffs, die dann leider nicht mehr machen haben können, weil sie das immer so lange verzögert hat. Gegen Schottland wäre das dann gewesen. Dann ist halt das Spiel gegen Österreich gekommen und das war für mich schon eine total emotionale Geschichte. Stolz auf die Spieler, weil sie überragende Leistung geboten haben, aber ich muss sagen, das Wichtigste war für mich, dass ich da wirklich das Ganze drumherum ausgeblendet habe und mich nur auf das Spiel konzentriert habe, weil sonst wäre das wahrscheinlich jetzt nicht so erfolgreich gewesen. Und da im Nachhinein war das einfach für mich mit der Freude über den Sieg wahrscheinlich das Wichtigste, dass ich gesagt habe, Andi, das hast du jetzt nicht so schlecht gemacht, weil das Ganze drumherum einmal außen vor lassen und einfach nur jede Aktion am Spielfeld mitkriegen, was passiert, was macht Österreich. Wir waren ja erste Halbzeit unterlegen und da hätten wir eigentlich zwar nur hinten sein müssen, aber dann hat sich meine Mannschaft, das war bei Heimspielen öfters so, wenn sie sich in einen Rausch gesteigert hat, waren wir richtig gut. Leider waren wir im Defensivbereich nicht so sattelfest, dass wir uns dann auch nicht qualifizieren haben können.
Die Wege haben sich dann im Jahr 2020 getrennt, aufgrund von der Corona-Krise. Bereust du das ein bisschen, dass es schlussendlich das Kapitel dann so geendet hat, beziehungsweise hätte es da vielleicht doch noch eine Möglichkeit gegeben, irgendwie weiterzumachen?
Ja, es passt da typisch zu mir. Ich habe fast nie einen Manager gehabt in meiner Fußballkarriere als Spieler, als Trainer auch nicht. Jetzt habe ich halt mit dem Willi verhandelt, also mit den Verantwortlichen von Israel, habe den Vertrag unterschrieben. Und das Einzige, was mich erinnern habe können, ist, solange eine Möglichkeit besteht, dass uns wir für die Endrunde qualifizieren, läuft mein Vertrag. Und dass irgendwo einmal drunter gestanden ist, was ist mit 31.05. 2020 oder was würde der Vertrag ablaufen, muss man neu verhandeln, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Jedenfalls ist Corona gekommen, dann haben sie beim Verband die ganzen Nachwuchstrainer rausgeschmissen. Und ich bin auch nach Österreich wieder retour gekommen und habe dann angerufen und habe gesagt, passt auf, April, Mai braucht sie mir nichts bezahlen, weil ich will nicht als Einziger da ein Geld nehmen und meine Kollegen habt sie alle rausgeschmissen und dann hoffen wir halt, dass das vorbei ist. Und dann komme ich wieder. Und dann sagt mir der von mir am 30. Mai, aber Andi, du weißt schon, dass morgen dein Vertrag abläuft. Sag ich, nein, das habe ich nicht gewusst. Nein, es ist ja, im Vertrag steht es irgendwie unten drinnen. Sag ich, nein, das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Ich bin von ganz was anderem ausgegangen. Sagen sie, aber sie wollen eh, dass ich bleibe. Es gibt halt nur Probleme mit dem Gehalt und vor allem mit meinem Staff. Also durch Corona haben sie halt natürlich finanzielle Einbußen nehmen müssen. Aber ich habe gesagt, nein, den Staff muss ich beibehalten, weil ich kann dann nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, zusammenarbeiten, weil das mag ich nicht. Und darum hat sie sich dann auch ist dann zu einer Trennung, also eine Trennung gekommen ist, hat sich der Vertrag dann auch nicht irgendwie wieder neu angepasst.
Wir kommen noch ein bisschen zu einem ernsteren Thema, und zwar in Israel herrscht ja aktuell gerade Krieg, gibt es einige Probleme mit dem Gazastreifen. Wie blickst du jetzt auf diese Zeit zurück, beziehungsweise macht das auch was mit dir?
Ja, natürlich, durch das, dass ich dort zwei Jahre lang auch sehr glücklich war und Freunde kennengelernt habe, trifft mir das jetzt mehr, weil ich ja die Leute kenne, weil ich ein bisschen mehr mit hinein einbezogen bin, wie vielleicht noch 10 Jahre davor. Aber es war so, wie ich gekommen bin, ich habe einfach als Trainer nie geschaut, ob es jetzt jüdischer Abstammung sind, meine Spieler, oder arabischer Abstammung. Ich war einfach die Spieler, wo ich geglaubt habe, die Mannschaft passt am besten so zusammen. Habe ich einfach einberufen und dann haben wir das erste Spiel mein erster Sieg war gegen Albanien. Oder war Schottland, weiß ich jetzt noch, schon so lange her. So viel habe ich nicht gewonnen, das müssen die eigentlich schon wieder. Zuerst haben wir Schottland geschlagen, 2-1, und dann war ein wichtiges Spiel gegen Albanien. Und da waren in der Startformation 6 Juden und 5 Araber. Und dann haben wir 2-0 gewonnen, haben richtig gut gespielt. Und danach war in der Pressekonferenz eigentlich immer nur das Thema, Coach Andy, da hast du müssen als Österreicher kommen, damit du uns zeigst in Israel, wie Juden und Araber vernünftig, erfolgreich miteinander arbeiten können. Und das war für mich eigentlich die größte Auszeichnung, war fast wichtiger wie der Sieg damals. Und jetzt ist halt natürlich wieder eine andere Geschichte mit dem Gazastreifen, das ist ja seit Jahrzehnten schon, also das ist einfach eine einzige Katastrophe.
Dann versuchen wir mal den Blick doch wieder auf Sportliche zu werfen, auch wenn die Station, über die wir jetzt sprechen, nämlich Südkorea, dann auch nicht so toll für euch endete. Deine jüngste Station war Südkorea, eben als Assistenz auch wieder von Jürgen Klinsmann beim Asien-Cup, Pendant Europameisterschaft, könnte man eigentlich sagen. Zählte Südkorea, kann man glaube ich schon auch sagen, zu den Top-Favoriten mit dazu. Und Gruppenphase solide, denke ich einmal. Und dann seid ihr im Halbfinale doch schon überraschend gegen Jordanien gescheitert, was wahrscheinlich euch Offensivkräfte mit 0 Torschüssen in 90 Minuten auch massiv ärgert. Wie sehr schmerzt das Ausscheiden heute noch, insbesondere wenn man daran denkt, dass ihr danach auch den Trainerstuhl räumen musstet?
Ja, es ist einfach, was mir am meisten schmerzt oder was mir am meisten ärgert eigentlich, dass wir eine Riesenchance vergeben haben. Wir haben von Beginn an gesagt, im März hat der Jürgen den Job mit uns eben übernommen. Und das erste Ziel war einmal, den Asien-Cup zu gewinnen. Das haben wir ganz offensiv tituliert. Südkorea hat, glaube ich, seit 60 oder 64 Jahren den Titel nicht mehr geholt gehabt. Und so wie halt der Jürgen ist, hat gesagt, nein, wir kommen, wir wollen eine Siegesmentalität da reinbringen. Für uns ist der Anspruch, dass wir halt den Titel holen müssen. Und dann haben wir am Anfang, die ersten zwei Spiele waren gegen Uruguay, Kolumbien waren richtig stark, leider kein Sieg geholt, unentschieden, eine Niederlage. Und dann das Unicamp war nicht gut, da haben uns 10-12 Spieler gefehlt und da ist schon mal die erste Kritik ein bisschen aufgekommen. Und dann haben wir einfach eine Siegesserie gestartet, haben die Gegner alle abgeschossen und haben dann beim Asian Cup zum ersten Mal nach 13 Spielen im Semifinale wieder verloren gegen Jordanien. Vollkommen zu Recht mit einer richtig schlechten Leistung. Und kurz darauf ist eben dann, hat es geheißen, der Vertrag ist jetzt beendet, also die Dings, und wir sind entlassen. Was so jetzt auch nicht zum Erwarten war, weil sich durchs Erreichen des Viertelfinales der Vertrag verlängert hat, bis nach der WM 2026. Fürs Erreichen des Semifinales haben wir schon eine schöne Prämie bekommen. Aber wie gesagt, es waren dann ein paar Vorfälle innerhalb der Mannschaft,
wo einfach der Teamspirit zerstört worden ist. Und das war augenscheinlich gegen Jordanien. Die Spieler sind gelaufen um ihr Leben, haben zwei, drei fantastische Spieler, muss ich sagen, mit Altamari von Montpellier. Also kennt man in Europa nicht so, aber die haben auch schon ihre Qualitäten. Aber du hast recht, es war einfach normalerweise eine Situation, wo du als Favorit Südkorea gegen Jordanien klar weiterkommen musst und ins Finale kommen musst. Und das war schon enttäuschend. Und das war dann auch der Anfang von Ende.
Und da scheint ja so einiges nicht gepasst zu haben, weil schon eigentlich während dem Turnier, also auch vor eurer Entlassung, gab es schon Kritik, die öffentlich geäußert wurde. Beispielsweise, dass man nicht zufrieden war, dass ihr oder Jürgen Klinsmann so oft im Land eigentlich wart, eher dann eben in Los Angeles, in dem Fall vom Jürgen Klinsmann. Sind es Kritikpunkte, die ihr nachvollziehen konntet, und was nimmst du vielleicht trotzdem aus diesem Jahr Südkorea an positiven Dingen mit?
Nein, es war schön, es war eine ganz neue Mentalität kennenzulernen. Problem war schon auch mit der Sprache, das ist klar, weil wenn wir Englisch gesprochen haben, war es jetzt kein Problem, aber wenn am Spielfeld viel beim Training auch viel Koreanisch gesprochen worden ist, wenn die Spieler untereinander, stehst halt daneben und verstehst das Wichtigste eigentlich nicht. Das war für mich als Assistenztrainer mit das Schwierigste. Aber wir haben schon eine richtig gute Mannschaft gehabt mit richtig tollen Spielern, und umso mehr ärgert es mich halt, dass wir das nicht geschafft haben, dass wir da den Titel gewonnen haben. Klar war der Ansatzpunkt, die Kritik an den Jürgen, dass er nicht in Korea gelebt hat, aber ich kann nur sagen, der ist so viel herumgeflogen, der war in Europa, der war dann kurz zu Hause in Los Angeles, dann war er wieder zwei, drei Wochen in Korea, dann war er wieder in Europa. Weil eines ist auch fix, wenn du Nationaltrainer bist und deine besten Spieler spielen nicht in Korea, in der Liga, sondern in Europa, dann musst du natürlich öfters vor Ort sein, wo deine Topspieler sind. Natürlich musst du auch in der heimischen Liga beobachten, ob junge Talente kommen. Das war anscheinend den Koreanern ein bisschen zu wenig, aber trotzdem, wir haben es nicht anders gemacht, wie wir in USA Trainer waren. Ich habe es nicht anders gemacht in Israel. Das Wichtigste, wenn du Titel gewinnen willst, dass du deine 16, 20 Spieler, die halt den Unterschied ausmachen, mit dem musst du engen Kontakt haben. Und dass der eine oder andere Junge sich dann gut entwickelt und zwangsläufig dazu kommt, das ist auch logisch. Aber da hat halt auch koreanische Volk natürlich an Stolz und gesagt hat, nein, sie sollten mehr im Lande sein, das verstehe ich auch irgendwie, aber mein Job war halt mit den europäischen Spielern, den koreanischen Spielern in den europäischen Ligern zu beobachten, vor Ort zu sein, wenn sie irgendwas brauchen, und ist halt so. Ne?
Von Südkorea kommen wir jetzt zur österreichischen Nationalmannschaft. Als Franco Foda im März 2022 als Cheftrainer entlassen worden ist, bist auch du vom ÖFB zu den Nachfolgerkandidaten gezählt worden. Du warst damals Cheftrainer bei Admira, ja. Und Peter Schöttl hat mit dir Gespräche geführt. Warum ist dann schlussendlich die Entscheidung auf Ralf Rangnick gefallen?
Naja, mit Ralf Rangnick kann ich mich schwer vergleichen. Der war damals bei Manchester United, hat überall war erfolgreich als Trainer gearbeitet, als Sportdirektor, hat er die Vereine alle toll aufgebaut. Ich war ja, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal in der Verlosung, und dann ist immer für einen anderen entschieden worden. Am Anfang war ich natürlich enttäuscht. Mittlerweile jetzt ist für mich alles verjährt, habe ich auch kein Problem. Und die letzte Entscheidung habe ich einfach so locker wie möglich aufgenommen. Wie davor nie. Ich war mit Admira damals in einer guten Position. Da waren wir, glaube ich, 7. in der Tabelle. Und ich habe mir gedacht, naja, ich will mit Admira meine Ziele. Und wenn wir da 7. werden, spielen wir gegen einen 5., vielleicht gegen Rapid, um die internationalen Startplätze. Dann habe ich am Nachmittag einen Anruf gekriegt von Peter Schöttl, also am Vormittag den Anruf von Peter Schöttl, dass sie für wen anderen entschieden haben, und er auch. Und das ist halt ein Trainer, den muss man nehmen, da braucht er gar nicht drüber lang herum nachdenken. Also da hätte ich jetzt auch nicht irgendwie eine Chance gehabt. Da habe ich mir gedacht, boom, da muss ein richtiger Granaten kommen. Mit der Red Bull Philosophie halt nicht. Aber ich hätte nie an einen Ralf Rangnick gedacht. Und war für mich schnell erledigt, das Thema. Ich habe aber nicht gewusst, wer es ist. Nicht? Und haben wir gedacht, da war der Peter Stöger in der Verlosung, und ich bin insgeheim, ich glaube, vielleicht der Schweizer Petkovic oder so, ein Serbe, glaube ich, der in der Schweiz erfolgreich war. Und dann habe ich in Stöksi getextet, sage ich, Stöksi, ich habe gerade einen Anruf gekriegt von Peter Schöttl, Absage. Ich bin es nicht. Ich drücke dir die Daumen, dass das du wirst. Und gehe auf Senden, und eine Sekunde später ruft mir der Stöksi an und sagt, Herzl, ich habe auch keine rote Rosen gekriegt. Und das war eigentlich zum ersten Mal, dass ich Absage gekriegt habe als Nationaltrainer und nur gelacht habe. Und habe eben bei der Admira, eben wegen dem Ausspruch von Peter, der war natürlich auch sehr enttäuscht, weil der war in Deutschland sehr erfolgreich als Trainer, der hat ganz andere Vorgeschichte gehabt.
Und ich habe mir gedacht, mit der Admira muss ich halt jetzt die letzten Wochen erfolgreich sein und dann schauen wir. Und am Vormittag war die Absage, Nachmittag war mein wichtigster Spieler in der Mannschaft, der Roman Kerschbaum, beim Training, macht einen Schritt und auf einmal sagt der Trainer, glaube ich, mir was gerissen. Und dann ist er operiert worden, am nächsten Tag ist der Marlon Mustafa, ganz ein wichtiger Stürmer, krank geworden. Dann haben wir die nächsten 3 Wochen nichts mehr gewonnen und am Ende war ich nicht Teamchef und noch angestiegen mit der Admira. Jetzt kannst du dir vorstellen, in den 3-4 Wochen, was da das Hirn wegfetzt. Also ich glaube, das wäre wahnsinnig. Aber das gehört dazu und das muss man auch lernen. Ist brutal schwierige Zeit gewesen, aber man muss das wieder annehmen, man muss verarbeiten, was hätte ich anders machen können. Aber es ist im Leben nicht immer nur alles auf Erfolg und auf Glück aufgebaut, sondern du musst da mal Entscheidungen oder Situationen handeln können, die halt alles andere als schön waren.
Wie beurteilst du die Leistung vom österreichischen Nationalteam unter Ralf Rangnick und wie schätzt du die Chancen für die anstehende Euro ein?
Ich habe mich eigentlich, also wie in Korea noch war, habe ich mich jetzt nicht so viel mit Österreich beschäftigt. Ich habe natürlich schon immer ein bisschen Ausschnitte gesehen und die Ergebnisse mal angeschaut. Aber jetzt, wie die Euro ja näher kommt, habe ich eigentlich schon geglaubt, dass wir eine gute Chance haben. Selbst in der Gruppe mit Frankreich, Holland, wo uns vielleicht der Spielstil sogar ein bisschen entgegenkommt. Am 4. müssen wir noch abwarten, aber ich mir dachte, wir haben eine richtig gute Mannschaft. Haben wir immer noch, aber wir haben halt ein paar schwere Verletzungen. Wenn der Arnautović nicht fit war, Kalajdzic nicht fit, Alaba, Fragezeichen. Wenn dann vielleicht noch einer von den, oder ein, zwei von den wichtigen Spielern von Bayern oder von Leipzig ausfallen, wäre das schon ein extremes Handicap und dann wäre es schon eine Sensation, wenn wir aus der Gruppe rauskommen würden. Vor der Verletzung von Alaba und mit dem habe ich mir gedacht, okay, wir haben eine reelle Chance, so wie bei der letzten Europameisterschaft, dass wir, wenn die Topspieler absolute Superform haben, können wir das schaffen. Aber das schaut halt jetzt momentan nicht so gut aus und jetzt werden wir eben sehen, in den Freundschaftsspielen, wie es weitergeht.
Sollte Peter Schöttl bei dir nochmal anrufen, würdest du abheben und ihm zusagen, falls es mal noch eine Möglichkeit gibt, Nationaltrainer zu werden?
Schau, wenn der Peter Schöttl mich anruft, der ruft mich nicht immer nicht an wegen einem Trainerjob, sondern der Peter Schöttl ist ein Freund von mir. Mit dem habe ich mein 16. Lebensjahr zusammengespielt. Und dann gibt es halt einmal ein paar Volltäppen in Österreich, die wollen da das negativ auslegen, nur weil ich mit denen von klein auf zusammengespielt habe, 60, 70 Mal im Nationalteam gespielt habe, dass da irgendeine Freundelwirtschaft ist. Das will ich gar nicht, weil wenn der Schöti von mir nicht überzeugt wäre, dass er als Trainer das kann, braucht er gar nicht an mich denken. Ich weiß, dass es für ihn schwer war, dass er mir 2 Mal absagen hat müssen. Beim 1. Mal habe ich auch geschluckt, beim 2. Mal habe ich schon ein bisschen lockerer aufgenommen. Aber die Freundschaft zum Schöti wird weiter bestehen. Und wenn er mich anruft, hebe ich jedes Mal ab. Das ist ganz klar. Ich weiß, dass ich einmal beim österreichischen Präsidenten gesagt habe, er kann meine Nummer löschen. Verarschen kann ich mich selber. Man sieht, mit zunehmendem Alter wird man ein bisschen relaxter.
Vielleicht musst Jürgen Klinsmann als Co-Trainer mitbringen.
Nein, jetzt muss man mal abwarten, was ihm die nächste Zeit bringt. Ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen, dass es in Korea so schnell zu Ende geht. Vor allem jetzt auch Semifinale ist jetzt nicht so schlecht gewesen, also das hätte man vielleicht vorher, wenn du klar sagst, offiziell und offensiv sagst, wir wollen den Titel holen, aber wenn es vorher gesagt hätte, wir kommen ins Semifinale, hätten wir auch schon gesagt, ja, ist ja nicht schlecht, weil, wie ich zuerst erwähnt habe, man kennt in Europa die Mannschaft nicht. Natürlich hat dieses Turnier jetzt nicht diese Qualität von Europameisterschaft oder Copa America, aber es sind schon Mannschaften dabei wie Iran und Iran, Saudi-Arabien hat Argentinien geschlagen. Australien ist in die K.O.-Phase gekommen von der Weltmeisterschaft. Die haben wir beide besiegt. Dann Katar hat es jetzt zum 2. Mal hintereinander gewonnen. Also das ist jetzt nicht Frankreich, England oder Deutschland, Spanien, aber trotzdem Mannschaften, die gute Spieler drinnen haben. Und wenn du da nicht absolut top performst, was wir nicht gemacht haben, dann gewinnst du das Turnier nicht.
Wir wollen jetzt auf das Thema Vermarktung ein bisschen blicken. Wenn man den Namen Andreas Herzog googelt, findet man sehr, sehr viele amüsante Interviews, Anekdoten, aber auch eine äußerst professionell geführte Website. Welche Bedeutung hat für dich das Thema Eigenvermarktung? Vielleicht damals schon als Spieler, aber jetzt auch als Trainer?
Also ich glaube, da bin ich total falsche Ansprechpartner. Ich mache das eigentlich nur so ein bisschen zum Spaß nebenbei. Ich hab da schon einen mit der Website, der mir das sehr professionell aufgestellt hat. Aber so auch mit Social Media, da mache ich halt gerade einmal, bin ja kein Profi, mache mir gerade einmal, wenn irgendwas reinpasst, versuche ich irgendwie was Lustiges oder auch was Seriöses, weil als Trainer kannst du ja nicht immer nur ein Kasperl spielen. Aber trotzdem möchte ich auch so authentisch sein und rüberkommen, wie ich bin. Und ob ich da jetzt ein Trainer bin mit viel Verantwortung oder momentan kein Trainer bin, ich möchte schon in meinem Leben auch ein bisschen Spaß haben. Als Wiener gehört ein bisschen der blöde Schmäh dazu und das lasse ich mir von niemandem verbieten. Und darum bin jetzt da nicht der absolute Vermarktungsprofi, weil das habe ich zu meiner aktiven Karriere, wo ich erfolgreicher war, gar nicht gehabt und jetzt eigentlich auch nicht.
Aber zumindest hast du es erkannt, dass du ja Leute beschäftigst, die dich dabei unterstützen.
Absolut, absolut. Na, das ist schon, das ist im heutigen, das ist total wichtig, über das ist vielleicht jetzt schlecht rüberkommen. Ich meine halt nur von mir selber, dass ich da jetzt nicht diese technischen Fähigkeiten habe, dass ich da irgendwas hinzaubern könnte, aber trotzdem, ich glaube, als Persönlichkeit ist schon wichtig, dass man ein gewisses Image hat, ein Standing, dass man schon immer irgendwie präsent ist, jetzt nicht omnipräsent, das ist auch nicht gut. Und einer meiner Freunde, ein gewisser Anton Polster, hat gesagt, weißt du, hey, Herzl, besser schlechtes Image als gar keins. Und das habe ich gesagt, naja, das weiß ich nicht, aber der Toni geht das halt ein bisschen entspannter.
Du arbeitest ja auch, wenn du gerade nicht als Trainer bei einem Verein oder bei einem Nationalteam tätig bist, auch als Experte im Fernsehen, bist auch Kolumnist bei der Kronenzeitung und hält Vorträge bei Trainerfortbildungen. Sind das Tätigkeiten, die dir eben abseits des Fußballalltags besonders viel Spaß machen?
Also ich muss sagen, jetzt, wie ich noch in Korea Trainer war, dieser das Arbeiten auf Top-Niveau mit Top-Fußballern, das ist fantastisch. Nebenbei im Fernsehen zu arbeiten, wo du dann auch Champions League, die österreichische Liga mitverfolgst und so, da bist du dann weniger emotional und bist aber trotzdem in dem Geschäft drinnen, das taugt mir auch. Und wie gesagt, meine zwei Kinder spielen auch Fußball und da stehe ich dann als Papa draußen, das taugt mir auch voll. Aber meistens, da ärgere ich mich oft sogar am meisten von allen, weil ich schon glaube, dass wir in Österreich auch, werden jetzt wieder viele schimpfen, aber ich glaube, in der Nachwuchsausbildung müssen wir schon ein bisschen was ändern. Werden wir erst in ein paar Jahren drauf kommen, dass wir die letzten Jahre vielleicht das eine oder andere falsch gemacht haben bezüglich Offensivspiel, Stürmer, weil wir in Österreich jetzt die letzten Jahre erfolgreich waren mit dem Pressing und mit allem, das ist super, hat sich super entwickelt, aber es geht auch auf Lasten von individueller Qualität und da schaut es für mich ein bisschen finster aus.
Wir biegen so langsam auf eine Zielgerade ein in unserem Podcast.
Na, sonst habe ich weg einen Trainerjob nach Korea gehabt.
Ja, wir haben schon noch ein bisschen was zu besprechen, also, okay. So ist es nicht. Ja. Aber wir gehen so langsam in die Nachspielzeit, möchte ich fast sagen. Du bist also wer den Podcast verfolgt hat, der merkt eh schon und noch nie mit dir zu tun hatte, dass du schon mit Spaß umgehen kannst, hast du ja gerade selber auch gesagt und in der Öffentlichkeit auch als Spaßvogel bekannt bist, aber auch als weltoffener, als ehrlich und einer, der eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt, ohne dass er jetzt irgendjemandem wehtut. Wie ist aber Andreas Herzog privat, als Ehemann, als Familienvater? Wie würdest du dich selber beschreiben?
Ich bin schon in einer Familie aufgewachsen, wo ich sehr behutsam aufgewachsen bin. Das widerspricht jetzt eigentlich so den heutigen, und so wie bei meinen Kindern, wir wollen, dass sie brav sind, dass sie anständig sind und am Fußballfeld erwarte ich wieder genau das Gegenteil. Also ich bin auch von meinen Eltern ganz normal erzogen worden, auch sehr, sehr, ganz ein enges familiäres Verhältnis mit beiden und genauso versuche ich es halt jetzt. Also für mich ist die Familie das Wichtigste und darum war in den letzten Jahren auch wahrscheinlich hauptsächlich Nationaltrainerjobs oder Assistenztrainerjobs dabei, wo ich gewusst habe, okay, ich bin jetzt einmal 2-3 Wochen weg und dann bin ich aber wieder 1-2 Wochen zu Hause, jetzt auch nicht durchgehend, aber 4-5 Tage zu Hause, 2 Tage wieder weg, wieder 4-5 Tage zu Hause, wo ich dann, wenn ich zu Hause bin, kann ich mich nur um die Kinder oder um die Familie und um die Frau kümmern. Aber du musst schon eine starke Frau an deiner Seite haben, weil jetzt war ich zum Beispiel 6 Wochen beim Asiencup und mit 2 Söhnen, mit 13 und 16, ist das für eine Mama halt jetzt nicht gerade die einfachste Zeit. Dann. Fußball, Schule und alles hin und her organisieren, also das macht meine Frau schon sehr, sehr gut. Das merke ich erst, wenn ich in Lazarus bin und sie einmal kurz weg ist. Ich kriege schon Probleme am 2. Tag und meine Frau war 6 Wochen damit beschäftigt.
Es gibt jemanden, der dich exzellent parodieren kann, der Alex Christan. Aber nicht nur dich, sondern auch etliche andere Prominente. Ihr versteht euch, glaube ich, auch ganz gut. Ihr kennt euch ja, auch, glaube man kann fast sagen, ihr seid auch befreundet. Ist das so die höchste Ehre, die man eigentlich bekommen kann, wenn man parodiert wird? Und hast du dir schon mal, also bist der einer, der wirklich Spaß versteht, hast du mal versucht, Alex Christian zu imitieren?
Nein, das nicht. Aber das stimmt, wir haben ein sehr, sehr gutes, enges Verhältnis. Wir kennen uns schon extrem lang. Ich habe ihn einmal kennengelernt am Adelberg, da ist er neben mir im Sessellift gesessen. Das ist schon 15 Jahre her und ich habe ihn nicht gekannt. Und ich mit meiner Frau und habe halt den Helm aufgehabt und Schipperin und frage ihm was. Und auf einmal antwortet er mir und ich denke mir, das ist komisch, der hat die gleiche Stimme wie der Niki Lauda. Aber das ist ein Wahnsinn, original der Niki Lauda. Sprich wieder eine Minute mit meiner Frau, drehe mich zu ihm hin, frage wieder, wo fahren wir denn da jetzt runter? Thomas Muster. Denke mir, ich bin jetzt ein bisschen deppert, der hat doch gerade wieder lauter geredet, jetzt hat er die Stimme wieder, musste eben nicht gewusst, dass er die Stimme nicht mit hat. Und das war unser erstes Zusammentreffen. Und seitdem haben wir ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Er wohnt auch in der Nähe, wo ich herkomme. Und freundschaftliches Verhältnis ist es dann nicht, wenn ich bin bei einer Premiere oder wenn ich bei einer Vorstellung von ihm zuschauen und auf einmal merke ich so, jetzt kommt der Andi Herzog und der ganze Saal, hunderte Leute lachen. Und einer sitzt drinnen und der hat gerade einen Schweißausbruch gekriegt unter die Achseln. Und das bin doch nicht ich. Aber das vergeht gleich wieder. Also da 5 oder 10 Sekunden kriegst du kurz einmal ein Flash, wo du dir kurz einmal denkst, ui, was passiert? Jetzt wird es richtig schlimm oder ich sehe eher anständig von ihm. Und da muss ich sagen, das passt bis jetzt alles richtig gut.
Hast du eigentlich noch Zeit, dich um andere Dinge privat in deiner Freizeit zu kümmern, die mal nichts mit Fußball zu tun haben? Beschäftigst du dich mit Dingen, die ganz weit weg sind vom
Sehr wenig. Lassen? Also es war schon von klein auf so, Fußball ist meine Leidenschaft. Ich bin einfach nur jeden Tag mit dem Ball herumgerannt. Jetzt sieht man es mir an, auch wenn ich selber spiele oder so vom körperlichen Verfassung her, dass ich nicht mehr so viel Fußball spiele. Jetzt versuche ich seit 2 Wochen mein Tennisspiel ein bisschen zu verbessern in der Südstadt durch den Günter Presneck. Der hat immer gesagt, seit Jahren, Andi, komm mal vorbei, trainier mal bei uns. Und jetzt habe ich da gerade so die Umstellung von meinem Bratpfandl-Tennisspielen, dass es ein bisschen professioneller ausschaut. Aber wie gesagt, das ist hauptsächlich alles Sport, vielleicht Kinder, ein bisschen mit Schule, aber dann auch eben Kinder spielen auch Fußball, da bin ich jeden Tag am Fußballplatz, selbst wenn ich jetzt keinen Trainerjob habe.
Blick in die Zukunft. Wo sehen wir dich denn in ein paar Jahren? Hast du einen speziellen Karriereplan?
Ja, ich hätte einen Riesenwunsch, noch vielleicht in 5 Jahren Nationaltrainer der Malediven zu sein.
Da ja, lässt sich sicher aushalten. Ne?
Wenn du Assistenten brauchst.
Es hat aber die Nummer 2000 bis 2002, weil da hätten sich schon so viele angemeldet, das kannst du dir nicht vorstellen.
Also ich würde mir aber bloß die Spieler von den Malediven vor Ort anschauen.
Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, ich sehe das jetzt alles schon ein bisschen entspannter. Ich warte auf, es kann sein, dass ich was im Nachwuchsfußball mache, es kann sein, dass ich wieder irgendwo was anderes auftut. Der Job beim Fernsehen, bei Sky macht mir extrem viel Spaß. Also ich bin da jetzt mit 55 Jahren nicht mehr so, dass ich irgendwelchen Zielen extrem nachlaufe und es wird sich wieder was Richtiges, Cooles auftun und dann muss man halt schauen.
So, jetzt haben wir lange gesprochen und jetzt kommen wir zur finalen Kategorie, die jeder bei uns im Podcast durchlaufen muss.
Das klingt spannend.
Der Wordrap. Wir bitten dich um kurze und knappe Entscheidungen.
Schwierig. Du hast ja gehört, wie viel ich rede, gell? Bei Sky heißt es immer, bitte kurz halten, bitte kurz halten.
Ja, ich habe schon die größte Befürchtung, aber jetzt schauen wir mal. Wir starten. Oliver Kahn oder Lothar Matthäus?
Nein, kann ich mir beides. Also als Fußballer, Lothar Matthäus, weil er Feldspieler ist und der Torhüter hat bei 36 Grad Handschuhe an im Sommer. Seine eigene Spezies.
FC Bayern München oder Werder Bremen?
Werder Bremen.
Otto Rehhagel oder Josef Hickersberger?
Schwer. Beides absolute Top-Leute. Hickersberger hat mir am Anfang meiner Karriere geholfen eben beim Nationalteam, aber der Otto war wahrscheinlich der, der mich im internationalen Fußball auch noch sehr, sehr geprägt hat. Also ganz schwierig.
Stadt oder Land?
Ich wohne gleich außerhalb von Wien. Also ich brauche schon ein bisschen was Grünes dazu. Da sagen wir eher Land.
Israel oder Südkorea?
Du wüsstest jetzt nicht, dass ich da irgendwann einen Shitstorm kriege. Ein Wahnsinn. Nein, in Israel war ich Cheftrainer. Das war natürlich eine andere Geschichte, wie als Assistenztrainer in Südkorea. Aber es waren beides lehrreiche, schöne Zeiten. Aber ich möchte mich da jetzt nicht für was entscheiden.
Espresso oder Cappuccino?
Espresso mit einem Schuss Milch.
Bier oder Wein?
Wein. Also Wein trinke ich eigentlich nur einen Radler. Aber jetzt der Bertie Vogts, jetzt komme ich wieder, schweife wieder aus. Bertie Vogts war bei uns als technischer Berater bei Amerika. Wir haben das Spiel gewonnen gegen Ghana. Alle Spieler sind zu ihren Frauen gegangen, Jürgen Klinsmann zu seiner Family. Ich war mit Bertie Vogts und mit Matthias Hamann, wir waren die einzigen ohne Familie in Brasilien. Und der Bertie gesagt, komm Andi, wir gehen schön essen, wir feiern den Sieg. Und dann hat er Flaschen Rotwein bestellt. Ich habe gesagt, Bertie, wir teilen uns alles. Er sagt, na, du zahlst Essen, ich zahle den Wein. Und ich habe mir gedacht, na spinnt der, warum soll ich das Essen zahlen, das ist ja viel teurer wie der Wein. Und dann habe ich gesagt, na, wir teilen uns alles. Hat er gesagt, nein, ich zahle den Wein. Dann haben wir den Wein getrunken und Rotwein, fantastisch, wirklich fantastisch. Und dann ist die Rechnung gekommen. Ich habe, glaube ich, zahlt, was weiß ich, 200 Euro oder 300 Euro in einem feinen Hotel fürs Essen für drei Personen. Und der Bert hat gesagt, $1,500 für eine Flasche Rotwein. Und er hat zu mir gesagt, Junge, weißt du, das Leben ist viel zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Und ich habe gesagt, Ferdi, ist gut, dass du uns zum Wein einlädst, ich soll es essen. War Wahnsinn, Wahnsinn. Also eher Wein, seitdem trinke ich Wein.
Da hat er doch noch die Antwort gegeben.
Ja. Später aber doch. Los Angeles oder Wien?
Oh, Wien ist meine Heimatstadt, ja. Aber Los Angeles ist auch cool, aber da sage ich schon Wien.
Cheftrainer eines Clubs oder Nationaltrainer?
Beides spannend, aber ich glaube eher Nationaltrainer wäre für mich prädestinierter. Weil ich da mehr Erfahrung schon habe. Auch, ne?
WM mit den USA oder Heim-Euro mit Österreich?
Als Spieler oder als Trainer?
Nein, Trainer.
Nein, da nehme ich trotzdem die WM in Brasilien mit den USA.
Netflix oder Fernsehen?
Ich schaue meistens nur Sport. Also die Kinder schauen viel Netflix, aber ich schaue einfach nur Sky. Alle liegen kreuz und quer, also Eishockey, NHL. Der Jürgen Klinsmann sagt zu mir immer, ich bin wie ein Sportlexikon, also muss ich ein bisschen einen Schuss haben. Das hat meine Frau auch schon bestätigt, weil die mag das auch nicht so. Also ich bin beim Fernsehen bei Sport.
WhatsApp oder Telefonat?
WhatsApp.
Die nächste Frage.
Ich spreche nicht so gerne, weißt du, hast du ja gerade gemerkt. Ja,
die nächste Frage könnte man fast sparen. Erzählen oder zuhören?
Was ist zuhören? Nein, ich tue schon lieber. Also ich sitze extrem gern zusammen mit ehemaligen Kollegen und dann reden wir über die Blödheiten und was wir alles erlebt haben von vorher. Das ist einfach ein Riesenspaß. Ich wäre selber noch gern aktiv als Spieler, weil das war die schönste Zeit, die aktive Zeit. Aber jetzt im Nachhinein so zusammensitzen und fallen da die ganzen Anekdoten ein, das ist schon Wahnsinn. Und ich befürchte, wenn ich ehrlich bin, das hat die heutige Generation gar nicht mehr. Diese Art vom Erlebnissen, Spaß, Schmäh, weil einfach die Zeiten sich so geändert haben mit den Handys und mit dem Ganzen, dass du ja gar keinen Blödsinn mehr machen kannst, weil sofort alles auffällt.
Das füllt der eigenen Podcast eigentlich, gell?
Unglaublich. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Früher habe ich gern lang geschlafen, aber jetzt stehe ich zeitig auf.
Letzte Frage. Jürgen Klinsmann oder Toni Polster?
Nein, das ist jetzt eine unfaire Frage. Nein, das kann ich nicht beurteilen. Ich schätze beide sehr. Mit Toni habe ich natürlich jahrelange Freundschaft, mit Jürgen mittlerweile auch. Also da kann ich mich für keinen entscheiden. Wobei der Jürgen war natürlich ein Modellathlet und der Toni war ein steifer Hund und hat trotzdem viele Tore geschossen. Also, so wie immer, ich habe beide bewundert.
Die Definition von kurzen Antworten wurde gerade völlig neu geschrieben.
Ja. Der längste Wordrap der Geschichte.
Ihr habt euch aber ganz schön. Wenn ich da schnell geantwortet hätte, wäre jetzt in einer Stunde, würde ich sitzen und mir denken, bestanarisch, jetzt kommen schon die ersten Sachen aus Südkorea oder aus Israel. Der Toni schickt mir schon irgendwann am Hals. Also ich habe mich schlau aus der Affäre gezogen.
Lieber Andi, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Zwischenstopp. War sehr amüsant und kurzweilig.
Eine große Freude. Und wir freuen uns über alles, was bei dir noch weiterhin passiert, weil ich glaube, du lieferst Geschichten auch in Zukunft. Wir werden gut gefühlt sein.
Danke, danke vielmals. Und ich darf euch noch ein Geheimnis verraten?
Jederzeit.
Ich bin gar nicht der Andi Herzog, ich bin der Alex Christian. Und jetzt habt ihr ein Problem. Na, Spaß.
Zwischenstopp. Der Podcast vom Sport-Business-Magazin. Mit Friedel und Sieger.